Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und ich freue mich, dass du auch heute in der 96. Folge wieder dabei bist. Vielleicht hörst du meinen Podcast heute aber auch zum allerersten Mal. Wie auch immer, schön, dass du da bist. Ja, seit 2020 spreche ich hier mit Menschen, die an Parkinson erkrankt sind und mit ihren Angehörigen. Mir geht es dabei immer um die ganz persönliche Sichtweise auf das Leben mit der Erkrankung und um die Strategien und Impulse, die jeder von uns gewonnen hat und die für andere hilfreich sein können. Ich habe kürzlich mit Britta Opel gesprochen, die ihren Mann Stefan seit 18 Jahren im Leben mit Parkinson begleitet. Dieses Gespräch hat mich wirklich sehr berührt und auch im Nachgang noch nachhaltig beeindruckt. Britta redet sehr offen, ehrlich und reflektiert über ihre persönlichen Erfahrungen. Ich finde, es ist ein sehr hilfreiches und wichtiges Gespräch geworden. Und das nicht nur für Angehörige. Also, hör mal rein. Ich wünsche dir viele neue Impulse mit dieser Folge. Hallo liebe Britta, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, am Podcast teilzunehmen. Vielen Dank dafür.
Wunderbar. Britta, wir haben uns letztes Jahr im November auf dem deutschlandweiten Parkinson-Netzwerk-Kongress in Osnabrück kennengelernt. Und ich fand ja, das war ein sehr beeindruckender Kongress mit ganz tollen Referenten und Referenten, aber vor allem auch mit einer fantastischen Moderatorin und das warst nämlich du, Britta. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass du gleich am Anfang davon erzählt hast, dass dein Mann seit 18 Jahren an Parkinson erkrankt ist. Und du wusstest also von Anfang an auch, wovon du sprichst. Und ich fand, das hat sehr dazu beigetragen, dass diese Veranstaltung sehr authentisch und auf Augenhöhe war. Und genau darum geht's mir auch in meinem Podcast. Ich spreche hier mit Menschen, die letztendlich hautnah erleben, was es bedeutet, mit Parkinson zu leben. Das vielleicht so als kleines Intro für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die wissen, woher wir beide uns kennen. Und jetzt möchte ich aber dich gerne fragen, worüber hast du heute schon gelacht?
Gelacht habe ich, als ich eben nach Hause gekommen bin und unsere Katze im Flur auf Verpackungsmaterial saß und das hingebungsvoll abschleckte. Das ist eine ihrer Hauptleidenschaften und ich denke immer, eigentlich müsste man das wegräumen und dann ist die Katze so im Glück, wenn sie an irgendetwas, was rumliegt, knuspern und schleckern kann. Ich denke, ach, manchmal ist so ein bisschen Unordnung vielleicht doch ganz nett, zumindest für die Katze.
Genau, wenn man sie selber auch mit aushalten kann. Eine gewisse Zeit wahrscheinlich.
Genau.
Britta, was magst du uns in drei Sätzen oder auch vier über dich erzählen?
Ich lebe mit meiner Familie in Darmstadt. Ich habe 3 Kinder sehr unterschiedlichen Alters und bin seit über 25 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Wir haben uns beim Skifahren kennengelernt und das ist etwas, was wir genauso wie Segeln leidenschaftlich und gerne zusammen betrieben haben und Segeln auch noch betreiben.
Du bist natürlich hier, weil wir über das Thema Parkinson sprechen wollen und ich freue mich vor allem, dass es einfach auch mal wieder ein Angehörigeninterview ist. Von denen gibt es gar nicht so viele bei mir im Podcast und bei dem Gespräch, was wir schon in Osnabrück hatten, hatte ich schon das Gefühl, dass wir da auch nochmal auf ganz spannende Themen eingehen können, die du vielleicht auch in der langjährigen Erfahrung mit deinem Mann mit einbringen kannst. Vielleicht starten wir erstmal so ein bisschen beim Anfang. Zu welcher Zeit kam die Diagnose Parkinson in euer Leben?
Die kam so ein bisschen schleichend während meiner dritten Schwangerschaft. Da wusste ich aber noch nicht, dass es auf die Diagnose Parkinson hinauslaufen würde. Mein Mann hatte eine ganz unbestimmte, sich für ihn komisch anfühlende Blockade in der rechten Hand. Mhm. Und der hinzugezogene Hausarzt schickte ihn zum Neurologen und der Neurologe sagte, na, er vermutet, dass das ein Schreibkrampf ist und wollte ihn gerne zur Abklärung zu einem Spezialisten in Mainz in der Uniklinik sehen. Und diesen Termin hatte Stefan, als unser Baby 5 Tage alt war.
Oh, Wahnsinn.
Mhm. Und dann kam er an dem Abend aus der Uniklinik Mainz nach Hause und setzte sich auf die Bettkante und sagte, du, die sagen, ich habe Parkinson. Und das war ein für mich total absurder Moment, weil ich gelernte Krankenschwester bin und Pflegewissenschaftlerin und diese Parkinson-Erkrankung bis dahin überhaupt nicht mit jungen Menschen in Verbindung gebracht habe. Ich habe nicht in der neurologischen Abteilung gearbeitet und ich kannte das halt einfach nur im Grunde weit fortgeschrittenen Stadium bei hochaltrigen Patienten. Und mein Mann war gerade 41 und ich war noch nicht 40 und hatte diesen Säugling im Arm und er sagt mir was von Parkinson und ich habe das überhaupt nicht zusammengekriegt. Das war ganz, ganz schwer für mich, das tatsächlich mit Realität zu füllen in dem Moment.
Ja, und dann ist es natürlich auch so eine besondere Situation. Man ist gerade frisch Mutter geworden, auch wenn du schon Kinder hattest. Aber es ist ja doch immer wieder so ein Riesenereignis, was einen ja auch, also gerade als Frau auch nochmal total durcheinander wirbelt mit allen Hormonen, mit allem, was da so auf einen zukommt plötzlich. Und dann noch so eine schockierende Diagnose, wenn die erstmal einsinkt. Wie bist du so die ersten Tage damit umgegangen? Oder habt ihr das eher noch weggeschoben und gesagt, ach, das kann's doch gar nicht sein?
Nee, so richtig weggeschoben habe ich das tatsächlich nicht. Ich habe schon darauf vertraut, dass die sowas nicht leichtfertig in den Raum sagen. Ich habe einfach für mich noch einen Augenblick diese Zuversicht aufgebaut, dass Medizin vermutlich auch bei dieser chronischen neurodegenerativen Erkrankung inzwischen schon viel weiter ist, als ich das weiß. Ich habe einfach mir so eine Vision aufgemacht von diese Stammzelltherapie und ich weiß nicht, was damals gerade alles so heiß diskutiert wurde und am Start war. Wahrscheinlich werden wir einfach in den nächsten Jahren da einen Riesenschub erleben und das wird bestimmt für uns gar nicht in dieses Stadium der fortgeschrittenen Erkrankung kommen, wie ich das aus dem Krankenhausalltag kenne. Das war so meine Schutzannahme, die ich in den ersten Tagen getroffen habe. Und trotzdem hat mich das echt gebeutelt, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege Bilder in den Kopf, die ich mit meinem Mann gar nicht teilen möchte. Und das passte so überhaupt nicht zu der eigentlichen Freude, die ich mit ihm teilen wollte, während ich dieses Kind im Arm hatte. Das waren schwere Tage, diese ersten Tage.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ging dein Mann damals damit um?
Er war sehr erfreut und überrascht über seinen L-Dopa-Test. Er kriegte seinen L-Dopa und sagte, wow, es ist weg.
Ah, okay.
Ne? Also das war so ein bisschen für ihn, oh super, ich weiß jetzt, was ich habe und jetzt weiß ich, wie die mir helfen können. Und Gott sei Dank, alles ist erstmal wieder gut und im Lot. Und ich glaube, dass sein Neurologe, den er damals hatte, ihm auch echt Mut gemacht hat. Also, dass der auch gesagt hat, das ist gar nichts, was dich jetzt sehr schnell sehr einschränken wird. Das ist etwas, was man lange Zeit gut behandeln kann. Du bist jung, du kannst selber gut mitwirken an der Therapie durch Sport, Bewegungstraining. Also es gab für ihn, glaube ich, zunächst mal auch viel Zuversichtliches nach den Monaten, dass ich weiß gar nicht, was mit mir los ist und was mich hier so hemmt und was mich so schwer fühlen lässt. Der hatte vorher viel mehr das Gefühl, irgendwas ist nicht in Ordnung, als in dem Moment, als die Diagnose kam.
Ja, weil man dann auch überhaupt erstmal einen Anker hat und das Gefühl hat, ich weiß, was es ist. Und dann kann man es ja auch erst behandeln. Ne? Ja, da wart ihr natürlich auf verschiedenen Positionen. Ne? Du mit einerseits mit dem Wissen, mit den Bildern, ne, die schon ganz andere Fälle gesehen hast. Ne? Und er erstmal mit dem Gefühl, oh, ich habe was gefunden, was mir hilft. Ne? Und da können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, weil das ist ja doch immer sehr, sehr spannend in Familien, auch in Partnerschaften, wie so die einzelnen Familienmitglieder damit umgehen. Denn das ist in der Regel nicht genau gleich. Du hattest mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass ihr auf Anraten eures damaligen Neurologen die Erkrankung lange verschwiegen habt. Was hat euch da geleitet?
Das war der niedergelassene Neurologe, nicht der in der Uniklinik. Und der niedergelassene Neurologe sagte zu meinem Mann, erzählen Sie das bloß nicht auf der Arbeit. Das Erste, was passiert, ist, dass Ihnen gekündigt wird. Und ich muss sagen, das war aus meiner Perspektive heute und vielleicht auch aus seiner Perspektive heute der schlechteste Rat, den mir jemals irgendjemand gegeben hat. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund ist, dass ich sehr gut Trost und Halt hätte gebrauchen können, gerade in dieser Situation des Wochenbetts und des Babys und viel zu Hause alleine zu sein. weil für alle ging das Leben weiter, nur ich war halt erstmal nur mit Baby beschäftigt. Das war so das eine. Das andere ist aber auch, dass das dazu geführt hat, dieses nicht drüber sprechen, dass man es einfach auch nicht so richtig wahrhaben will und auch nicht so richtig zulässt und es auch zwischen uns nicht wirklich ein Thema werden konnte, bei dem wir auf Augenhöhe auch mit unserer Umwelt hätten agieren können. Ne? Es gab so die engsten Familienmitglieder, die das dann wussten. Die haben da sehr unterschiedlich drauf reagiert, sehr beschwichtigend oder sehr bestürzt, je nachdem, wie so ihr eigenes Wissen darum war. Aber für uns hat das einfach Isolation bedeutet. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass wir uns frühzeitig und klug und gut mit allen Optionen für unser Leben auseinandergesetzt haben. Was bedeutet Parkinson langfristig? Was verändert das eigentlich? Das war wie so ein Schweigegelübde. Wir kamen da nicht richtig raus.
Ja, und das führt auch zu einer Art von Einsamkeit dann, ne?
Ja, und es führte auch dazu, dass Stefan sich bis an die Grenze der Überforderung belastet hat. Ne? Bloß nichts zeigen, bloß nichts zugeben, bloß sich nicht rausnehmen. Und wir waren ja in dieser, ich sage jetzt mal, unguten Situation, dass er voll gearbeitet hat und ich einfach in dieser Elternzeit war. Ich konnte ihm gar nichts abnehmen, so im Sinne von, hey, komm, mach du mal langsamer und mach mal weniger, ich mach mal ein bisschen mehr, sortiere dich erstmal. Und ich glaube, mit mehr Offenheit hätten wir Lösungen dafür gefunden, was uns denn gut tut und was wir denn vielleicht an notwendigen Umstellungen in unserem Leben auch jetzt schon einleiten können. Das hat leider nicht stattgefunden.
Genau, und das ging, glaube ich, 2,5 Jahre, ne? Das hattest du erzählt. Was gab denn schließlich den Ausschlag, dass ihr euch doch geöffnet habt?
Also Stefan ging es schlechter und er konnte einfach diese Last des Stresses nicht mehr tragen und hatte das Gefühl, dass es die Qualität seiner Arbeit gefährden würde und dass es auch die Qualität der Beziehung zu seinen Kolleginnen und Kollegen im Büro und zu seinen Chefs gefährden würde, wenn er jetzt nicht etwas sagt. Und letztendlich war es auch ein Moment, in dem, glaube ich, das Bedürfnis nach Verständnis und nach handhabbareren Paketen an Aufgaben eine große Rolle gespielt hat, um das Arbeitsleben neu sortieren zu können und zu müssen. Es war nicht nur eine unglaubliche Befreiung, darüber sprechen zu können. Es war unglaublich hilfreich zu spüren, wie alle zusammenrücken, wie Freundinnen und Freunde anfangen, uns zu unterstützen, da waren in allen Lebenssituationen, angeboten haben, wenn Stefan dann etwas später in die Klinik gegangen ist, mich mit den Kindern zu Hause zu unterstützen. Und vor allen Dingen auch in seiner Arbeitsumgebung zu spüren, dass zunächst mal alle super verständnisvoll waren und gesagt haben, ah ja, wie gut, dass du das sagst, dann lass uns doch gucken, was du jetzt brauchst und was kannst du noch machen und was sind Dinge, die unterstützend für dich sind, was sind Strukturen, die wir schaffen können, damit es dir hier noch möglichst lange gut geht im Beruf. Also es ist genau das Gegenteil eingetreten von dem, was der Neurologe prognostiziert hatte.
Ah, das ist ja verrückt, ne? Wenn man im Nachhinein begreift, dass es auch hätte viel einfacher sein können, ne?
Ja, das war wirklich so. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich so ein Stück weit auch die Augen geöffnet, eher auf unser Bauchgefühl für zukünftige Entscheidungen zu hören, als darauf, was jemand Externes sagt.
Das stimmt wohl. Wenn du jetzt so auf die letzten 18 Jahre mit Parkinson für deinen Mann und für dich zurückschaust, wie ist denn die Zeit so aus deiner Sicht verlaufen? Gab es da besondere Stolpersteine oder vielleicht auch Meilensteine, die dir in Erinnerung geblieben sind, von denen du erzählen magst?
Meilensteine, die für uns nach wie vor unglaublich wichtig sind, sind Klinikaufenthalte gewesen. Aus meiner Perspektive heute würde ich sagen, dass eine gute Parkinson-Einstellung unbedingt einen Klinikaufenthalt erfordert. Dass das, was in einem Setting, im Praxisalltag geleistet werden kann, da einfach nicht rankommen kann. Dass diese ganzheitliche Betrachtung, wie ist der Patient am Morgen, wie ist er am Mittag, wie ist er am Abend, wie bewegt er sich, wie schläft er, wie ist die Gesamtperformance? Dazu braucht man einfach mehrere Tage Zeit, ein geschultes Team und ein geschultes Auge. Und man kann in so einem Setting von Klinik dem Patienten auch ganz anders vermitteln, worauf er gucken darf zu Hause und was er alles braucht. Wir erleben bei den niedergelassenen Neurologen, wir sind nicht privat versichert, unglaublich kurze Zeitmomente. Das sind so, wenn man nicht um einen ausgiebigen Termin bittet, ist es ja in der Regel ein neues Rezept abholen. Und da ist mal gerade so ein Tür- und Angelgespräch von, wie geht's denn, alles klar? Gut, wunderbar, auf Wiedersehen drin. Und mehr ist es nicht. Und aus meiner Erfahrung ist zumindest mein Mann jemand, der auch nicht zur Last fallen möchte. Also bevor es nicht echt brennt, würde der nicht einem Neurologen die Zeit klauen wollen, während im Wartezimmer ganz offensichtlich Patienten sitzen, von denen mein Mann annimmt, dass es denen viel schlechter geht als ihm. Das ist so eine echte Falle. Und darum ist Klinikaufenthalt immer wieder etwas gewesen, was ein echtes Reset war. Also wo er reingegangen ist und in einigen Bereichen nicht mehr gut performt hat und rausgekommen ist und festgestellt hat, boah, was man mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Drehen an den Medikamenten machen kann, ist total irre. Außerdem hat er immer wieder Anregungen bekommen, um Tischtennis zu spielen, Therapie zu machen, hat psychologische Unterstützung gehabt, hat angefangen zu singen, hat so viel verstanden, was im niedergelassenen Bereich nie angesprochen worden ist. Wir sind auch hier in einer Gegend, wo es keine Selbsthilfegruppe Jungerkrankter in der Nähe gab. Und bei den 80-Jährigen hat weder er sich gesehen, noch habe ich mich gesehen. Also das war auch damals so eine Schwierigkeit. Ein anderer Meilenstein war während eines solchen Klinikaufenthaltes ein Kontakt zu einem anderen Erkrankten, der eine tiefe Hirnstimulation als Früherkrankter bekommen hat. Und Stefan hatte sich da eigentlich schon grundsätzlich dagegen entschieden. Und hat dann mit diesem Mitpatienten mal einen Abend in der Klinik sich länger und in Ruhe unterhalten über die Vor- und Nachteile und auch über das komplette Grausen, das damit verbunden ist, weil eine solche Operation wirklich kein Spaziergang ist. Und hat sich dann aber dafür entschieden, das machen zu lassen. Und ich glaube, dass das bis heute eine der besten und wichtigsten Entscheidungen war, die er treffen konnte. Und wir sind wahnsinnig dankbar der Elena Paracelsus Klinik für die gute Betreuung, aber auch der Uniklinik in Göttingen für die hervorragende operative Versorgung in diesem Bereich. Und es gibt viele Kliniken in Deutschland, die das sehr, sehr gut machen. Aber da war so dieses Gesamtpaket von abgeholt sein, aufgehoben sein, aufgeklärt sein, wirklich toll. Das wirkt bis heute fort.
Das ist super. Das ist sehr schön zu hören. Es gibt ja doch immer mal wieder Berichte, dass es zwar die Operation gut verläuft, aber dann die Nachbetreuung, dass es daran hakt und hapert. Ne? Wenn man da die guten Schnittpunkte hat miteinander, glaube ich, kann das noch mal viel mehr bringen als nur die reine Operation. Weil eigentlich ist die Arbeit ja danach zu tun, ne? Die einzelnen Einstellungen.
Ja, und ich glaube, da brauchst du auch jemand, der wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und ich glaube, die Koryphäen kannst du wahrscheinlich an einer Hand in Deutschland abzählen. Und ein letzter super entscheidender Punkt für Stefan sind immer die sportlichen Erfahrungen oder diese Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Ich habe schon gesagt, er spielt Tischtennis super leidenschaftlich gerne. Ping-Pong Parkinson ist hier Standortleiter in Darmstadt seit einigen Monaten auch. Und ich merke, dass bei allem, was ihm schwerfällt inzwischen, und nach 18 Jahren gibt es durchaus viele Dinge, die ihm schwerfallen, das etwas ist, wo er unglaublich gerne hingeht und wo er Menschen trifft, die vielleicht teilweise viel schwerer erkrankt sind, aber viel besser spielen als er oder auch umgekehrt, viel kürzer erkrankt sind und viel schlechter spielen als er. Und es spielt alles nicht so eine große Rolle. Es geht um dieses gemeinsame an der Platte sein. Es geht um Augenhöhe, glaube ich, da auch um sportliche Herausforderungen und um das Gefühl, das kann ich. Ich kann das, was ich hier gerne tun möchte. Und beim Chor ist es so ähnlich. Es ist das Aufgehen in der Gemeinschaft, ein Teil, ein Puzzleteilchen zu sein, eines Konzerts, eines Chores, die mit Standing Ovations nach dem Konzert verabschiedet wird. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die jemandem, der inzwischen seit über 10 Jahren berentet ist, einfach im Alltag nicht mehr passieren. Und die sind unglaublich wichtig, diese Erfolgserlebnisse.
Schön, dass er auch diese Orte für sich gefunden hat, ne? Und diese Aktivitäten. Denn das ist ja manchmal gerade das Schwierige, wenn man erfolgreich aus dem Beruf erstmal ausscheidet, ne? Wo man vorher vielleicht viel Zeit und Energie reingesetzt hat. Was kommt dann, ne? Wenn man eigentlich noch jung ist?
Ja.
Ich würde gerne nochmal, das fände ich spannend, zu dieser THS zurückgehen, weil ich habe von vielen Leuten in meinem Podcast schon gehört, wie sie das erlebt haben als Betroffene. Ich würde dich gerne mal fragen, wie du das als Angehöriger erlebt hast, diese Zeit, diese Entscheidung, aber auch vielleicht wirklich diesen Tag dieser OP vorher, nachher. Wie ging es dir da? Also einfach mal, dass vielleicht auch Angehörige ein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn das, wenn ich das miterlebe mit meinem Partner?
Es ist gut und wichtig, sich da wirklich gut drauf vorzubereiten gemeinsam und sich über das gesamte Ausmaß dieser Operation so ein bisschen auch wirklich gut zu informieren. Und ich würde an dieser Stelle gerne eine Triggerwarnung ausgeben. Leute, die ein bisschen zart beseitet sind, für die ist das vielleicht schwer zu hören jetzt. Und ich glaube, dass es trotzdem etwas ist, was man wissen muss, damit man da gut reingehen kann. Die Operation wird in Göttingen mit einer Komplettrasur des Schädels eingeleitet und mit einem Anzeichnen der Operationspunkte, auf die ein Metallgestell auf den Schädel aufgesetzt wird, damit der Kopf dann ganz ruhig eingespannt werden kann am OP-Tisch. Das ist für den Patienten weniger schlimm im Erleben, als es für den Angehörigen martialisch aussieht, sag ich mal. Das wird in lokaler Betäubung am Schädel angebracht und dann ist das im Grunde, wie man Holz in einen Schraubstock klemmt, ist danach ein Metallgestell rund um den Kopf geschraubt. Ich durfte im Zimmer sein, durfte ihn begleiten auf diesem Weg, durfte mitgehen bis zum OP und wusste, dass er für diese Operation einen großen Anteil der OP-Zeit wach sein würde. Das war, glaube ich, für Stefan im Nachhinein eine Situation, auf die er sich nicht gut vorbereiten konnte, weil ihm das Innere eines OPs nicht bewusst und nicht geläufig war. Also da hatte ich so den Krankenschwestern Vorteil, ich wusste sehr genau, wo er hingeht.
Ja.
Ich konnte mir die Sterilabdeckung, das Hintertüchern sein, die Anästhesieeinleitung und Nicht-Einleitung und Begleitung, ich konnte mir das alles gut vorstellen und war trotzdem erschrocken von den Berichten, die er hinterher mir gegeben hat, weil er sagte, da ist man schon sehr ausgeliefert. Ne? Also du kannst dir vorstellen, in Narkose kriegst du es nicht mit, wie du ausgeliefert bist. Im wachen Zustand, angeschraubt auf einen OP-Tisch, bekommst du sehr wohl mit, wie hilflos du dem ganzen Geschehen ausgeliefert bist. Und ich bewundere ihn bis heute für seinen Mut, das zu machen und für seine Offenheit, da tatsächlich reinzugehen. Der letzte Wundverschluss erfolgt dann in Narkose, also das Verlegen zum Schrittmacher-Akku oder zur Batterie. Die Operation hat von, ich glaube, es war so vormittags um 9:30 bis mittags um 2 gedauert. Dann war er auf der Intensivstation für mich besuchbar. Und die Tür der Intensivstation ging auf. Und ich hörte meinen Mann laut mit dem operierenden Arzt schimpfen. Und mir sind die Tränen der Erleichterung in die Augen geschossen, weil ich gesagt habe, er spricht, er lebt, er schimpft. Alles gut. Alles gut. Das ist super.
Oh, Wahnsinn, ja.
Und er war noch so ein bisschen natürlich mitgenommen von der OP und er hat so furchtbar gefroren. Und er hat sich darüber beklagt, dass er doch noch sehr viel mitbekommen hatte. Und die hatten schon gedacht, die Narkose flutet schon an und wirkt schon. Und ich habe nur gedacht, wie super. Also er ist kognitiv so fit gerade, dass er das alles auseinanderdröseln kann. Sie scheinen nichts Schlimmes in seinem Gehirn kaputt gemacht zu haben.
Ja.
Ja. Und dann kam auch tatsächlich der Operateur mir breit grinsend entgegen und sagte, naja, ganz schön impulsiv, ihr Mann. Und ich sagte, ja, Gott sei Dank ist der noch impulsiv. Und das war so der Moment der Erleichterung. Die Zeit danach war tatsächlich schon so, dass Stefan, bevor der Schrittmacher eingeschaltet war, eine deutliche Verbesserung in der Motorik hatte.
Das hört man von vielen, ja. Diese Setzeffekte. Ne?
Genau. Richtig eingeschaltet ist die THS erst 3 Monate später worden. Und danach hatte er nochmal einen Rieseneffekt. Und dieses Jahr 10 Jahre her, im Juni, inzwischen sind diese Nachstelleffekte nicht mehr so groß. Also er ist sozusagen am Limit angekommen. Aber er ist, wenn ich ihn im Vergleich sehe, auch zu Erkrankten, die ich auf den Kongressen sehe, viel weniger statisch, obwohl er einen ganz, ganz starken Rigor hat. Er hatte nie einen Tremor, sondern immer einen Rigor. Und ich finde, dafür ist er immer noch relativ gut.
Ja.
Also aus meiner Perspektive gibt es so ein paar Sachen, die wir, glaube ich, heute anders machen würden. Also Göttingen hatte nicht das neueste Modell, sondern hatte eins, mit dem sie sich gut auskennen und mit dem sie sozusagen einen Vertrag hatten, dass das eingebaut wird bei ihnen. Sich da nochmal zu erkundigen, was können die Modelle? Was ist die Prognose für die Zukunft? Das ist, glaube ich, lohnenswert, einfach um für sich selber entscheiden zu können, wo liegt mein Schwerpunkt, was möchte ich? Und auch nochmal zu überlegen, wie sollte das Geräteformat sein? Möchte ich gerne eins mit Akku haben, das aufgeladen werden kann? Oder hätte ich, wenn dann, gerne eins mit Batterie, die dann eventuell auch mal gewechselt werden muss? Das sind so Fragen, von denen ich sagen würde, da kann man noch mal drüber nachdenken.
Ja, danke schön, dass du das so anschaulich beschrieben hast auch. Ich glaube, das ist jetzt für viele auch noch mal so ein bisschen nachvollziehbarer geworden, ne? Diese OP und dieser Ablauf auch aus Sicht von Angehörigen. Ja, sehr spannend. Ich würde gerne mal zu eurem Leben kommen mit der Erkrankung. Ihr habt ja 3 Kinder, hast du gesagt. Wie lebt ihr als Familie mit der Diagnose? Ist das ein Thema? Ist das weniger Thema?
Das ist in unterschiedlichen Phasen mehr oder weniger Thema. Die Kinder waren 19, 5 und 0, als wir die Diagnose bekamen.
Ja.
Und den 19-Jährigen haben wir sofort eingeweiht, die 5-Jährige nicht, weil wir der auch das Schweigen nicht zumuten wollten, denn der Freundes- und Bekanntenkreis war auch Arbeitsumfeld.
Ja.
Und die hat das dann tatsächlich auch erst 2,5 Jahre später erfahren. Es gab immer wieder so Gespräche in der Familie, die darüber aufgeklärt haben, was gerade Stefan schwerfällt, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum notwendige, ich sag mal, berufliche Veränderungen bei mir jetzt anstehen oder bei ihm anstehen, für wie lange der Papa jetzt aus welchem Grund in die Klinik geht, was das Ziel ist bei den Aufenthalten, warum er nicht mehr arbeiten kann, warum er dieses oder jenes nicht mit den Kindern machen kann. Also es gibt immer mal wieder Situationen, in denen das Thema ist. Es gibt auch von den Kindern teilweise eingeforderte Gespräche darüber, wie viel Raum darf so ein unausgesprochenes Parkinson-Problem denn haben. Das können die, weil sie inzwischen halt auch erwachsen sind, ganz gut einfordern. In unserem Alltag ist es so, dass der Stefan wahnsinnig tapfer ist. Der macht so viel er kann und so viel es eben geht und das ohne zu jammern. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, es wäre mir lieber, er würde drüber sprechen. Es fällt mir gerade schwer, dieses oder jenes zu tun und wir könnten zusammen überlegen, was wäre die Alternative. Es ist schon so, dass ich immer schneller im Hamsterrad laufe und drehe, also arbeiten gehe, einkaufen gehe, koche, die Wäsche mache, die Dinge schneller, schneller, schneller erledige, während er häufig und in vielen Fällen langsamer wird. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass man die Dinge gut gemeinsam macht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir noch besser darin werden, eine gemeinsame Performance zu finden und uns gegenseitig zu unterstützen. Dass der eine einfach sagen kann, du, ich kann nicht mehr in dieser Geschwindigkeit und der andere sagt, lass uns einen Augenblick warten. Ich glaube, in 5 Minuten geht's wieder. Ich kann nicht in ihn reingucken und ich kann das nicht sehen. Und ich denke dann immer, ich muss das jetzt schnell machen. Weil er manchmal auch tatsächlich nicht mehr gut sprechen kann. Ne? Dann sagt er, du, es fällt mir das, auch das Sprechen fällt mir schwer. Es fällt mir alles so schwer. Ich glaube, ich sehe es auch nicht immer, wenn ich so in meinem Hamsterrad drin bin, dann wird meine Wahrnehmung schlechter. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, würde ich gerne noch mal reinhaken, inwiefern sich so die Gewohnheiten und Rollen in eurer Familie über die Jahre verändert haben durch die Erkrankung. Du bist ja es gerade anklingen lassen, dass du beruflich noch mal mehr oder anders eingestiegen bist, während Stefan ausgestiegen ist aus dem Job. Wie hat sich das so angebahnt und wie erlebt ihr das?
Ich habe schon Krankenschwester gelernt und Pflegewissenschaft studiert und hatte zu der Zeit, als er erkrankte, eine Stelle, die auch ganz viel Außendienstarbeit erforderte. Also ich war unterwegs in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und das, was ich da gemacht habe, hat mir viel Freude gemacht. Ich war gerne unterwegs und wir hatten eigentlich irgendwie so eine Vorstellung davon, dass wir uns das mit den Jobs gut teilen könnten. Und wir haben zur damaligen Zeit bedauerlicherweise uns nicht hingesetzt und strategisch geplant. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne allen Menschen, die jetzt gerade an Parkinson erkranken und die vielleicht auch noch im Berufsleben stehen, mitgeben möchte. Dass man sich einmal die Zeit nimmt, zurückzutreten, sich den Lebensentwurf und Berufsentwurf anzugucken und zu gucken, ist das realistisch, dass der so weiterläuft oder nicht? Und wenn er nicht so weiterlaufen kann, was wären strategisch kluge Entscheidungen für unsere Familie, die wir jetzt treffen müssten? Wir haben versucht, Stefan, solange es ging, zu unterstützen, um im Job zu bleiben. Und ich habe versucht, so gut es geht, in der Nähe hier zu sein, um die Kinder bestmöglich versorgen zu können, immer am Kindergarten sein zu können, einen 9-to-5-Job zu haben, auch wenn er in der Klinik ist, damit all dieses Leben so funktioniert. Und im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, es wäre sehr viel klüger gewesen, einfach sehr früh auch in meine Karriere zu investieren und zu sagen, Stefan kann sich sukzessive rausschleichen und kann immer mehr hier zu Hause übernehmen, während ich gucke, dass ich einen Job habe, der tatsächlich nicht nur mir gut Spaß macht, sondern auch unsere Familie sehr gut ernährt. Ich habe ihm das nicht zumuten wollen. Ne? Ich habe ihm nicht zumuten wollen, noch früher aus seinem von ihm sehr geliebten Beruf als Architekt rauszugehen. Ich wollte ihn, um ihm auch das Gefühl zu geben, hey, du bist total vollwertig und Parkinson macht nicht, dass du nicht mehr für uns der tolle Vater und Familienernährer sein kannst. Ich wollte ihm dieses Gefühl nicht geben. Aber klug war das nicht.
Ja, es hat ja immer alles mehrere Seiten. Es gibt ja nicht schwarz oder weiß. Ne?
Genau. Und so ist es halt passiert, dass ich inzwischen 80% arbeite und immer so ein bisschen was nebenbei noch mache, also neben den 80%. Das hat Einfluss auf unseren Alltag. Ich bin viel nicht zu Hause. Ich habe viel von den Kindern nicht mitbekommen beim Großwerden. Und ja, ich habe von außen betrachtet mir auch noch mal ansehen dürfen, wie unbefriedigend eigentlich Hausarbeit ist. Das ist ja so ein unter Frauen, ich glaube, wir können da alle schnell nicken und sagen, ja, immer dasselbe. Man hat die Waschmaschine gerade leer, dann ist sie schon wieder voll. Stefan hatte sich das, glaube ich, vorher so nicht vorgestellt, dass das einfach ein ewiges immer Gleiches ist, an dem man gar nicht so viel Freude empfindet. Und das ist für ihn schon auch echt schwer, ne? In diesem Hamsterrad des Immergleichen festzustecken und das Gefühl zu haben, die gesellschaftliche Anerkennung dafür, dass ich zu Hause bin und die meiner Frau den Rücken frei zu halten versuche, ist gar nicht da, ne?
Ja.
Er kann Gott sei Dank immer noch in einem Minijob ein bisschen was machen. Das heißt, er verlässt zweimal die Woche das Haus, hat Kollegen und ist, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, dass das möglich ist. Und ich freue mich super für ihn, dass das so geht, weil das einfach auch eine ganz tolle und nette kollegiale Gemeinschaft ist, in der er da ist. Aber man muss auch sagen, dass er nach den 3 Stunden, die er da arbeitet, fertig ist. Den Rest des Tages geht da nicht mehr viel.
Ja, das ist ja zumindest auch schön, dass er diese Option nochmal hat, auch nochmal rauszukommen, auch beruflich vielleicht ein Stück weit gefordert zu sein. Und trotzdem mit 18 Jahren Parkinson, da sind die allermeisten ja schon längst aus dem Beruf ausgestiegen. Ne? Ja. Britta, ich finde das toll, wie anschaulich und wie persönlich du auch erzählst. Ich würde dich gerne nochmal fragen, aber auch mit der klaren Bitte, nur das zu sagen, was du sagen möchtest, auch jetzt, was du teilen möchtest. Aber gerade das interessiert mich nochmal sehr, weil ich das natürlich auch bei mir und meinem Mann immer erlebe, die Frage, wie kommen wir eigentlich als Paar durch diese Zeit der Erkrankung und wie beeinflusst uns das? Und gerade ihr beide mit eurem großen Erfahrungsschatz, den ihr schon hinter euch habt mit der Erkrankung, wie seid ihr als Paar durch die letzten 18 Jahre gekommen?
Wir sind immer noch zusammen.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal super.
Schaffen nicht alle.
Ja, genau. Ich glaube, dass wir als Paar daran gewachsen sind, dass wir unsere Auseinandersetzungen darüber haben und dass das auch gut ist, die zu haben. Also ich weiß nicht, inwiefern du selber beurteilen kannst, dass Parkinson ja auch so einen gewissen Schneckenhauseffekt für die Betroffenen macht und man sich als Betroffener leichter zurückzieht, leichter zurücknimmt und leichter verschreckt ist auch von den Anforderungen, die von außen kommen. Und ich habe häufig das Gefühl als Partnerin, dass es mein Job ist, auch ein bisschen zu rütteln und zu schütteln und zu sagen, nee, komm bitte raus aus deinem Schneckenhaus. Es ist wichtig für mich, dass du hier bist. Ich brauche das Gefühl, dass du anwesend bist und dass du da bist. Und ich möchte gerne mit dir Freunde besuchen. Ich möchte gerne mit dir gemeinsamen Hobbys nachgehen. Ich möchte gerne hören, was du denkst. Und ich möchte mich gerne mit dir unterhalten. Es ist mir wichtig, dich in meinem Leben zu wissen. Und ich glaube, das ist für den Stefan anstrengend, meine Anforderungen an dieser Stelle zu erfüllen. Es ist für mich anstrengend, immer wieder zu sagen, nee, ich will dich einfach nicht so gehen lassen, so stumm neben mir sitzen lassen und einfach hinnehmen, das ist jetzt die Erkrankung und das fällt dir schwer. Und das sind schon Momente auch, in denen wir uns aneinander reiben und in denen mal mehr und mal weniger Verständnis da ist. Das ist so ein Punkt, von dem ich sage, der ist jetzt nach 18 Jahren sehr deutlich spürbar, dass da meine Anstrengung größer werden muss und musste. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Partnerschaft für uns beide anders verlaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben und dass uns das eventuell auch gut getan hat. Die klassische Rolle der Familienernährer ist dann toll, wenn er ein Familienernährer ist. Das durfte Stefan über Bord werfen, diese Idee. Und ich durfte mich ja im Grunde ganz selbstverständlich emanzipieren. Und er wäre nie auf die Idee gekommen, mir in meine berufliche Entwicklung reinzureden. Im Gegenteil, er hat immer das unterstützt, von dem ich gesagt habe, guck mal, ich habe mir das jetzt so oder so überlegt. Ich mache das jetzt einfach mal. Also sich gegenseitig in dem unterstützen, was dran ist. Und nicht die Flinte ins Korn zu werfen und nicht sich ganz früh von seinen Ängsten aufreiben zu lassen. Das hat uns, glaube ich, als Paar geholfen. Einfach zu gucken, was ist als nächstes dran? Was müssen wir denn als nächstes bewältigen? Wie können wir das gut bewältigen? Okay, dann gehen wir das jetzt an. Das waren für uns wichtige Entwicklungsschritte, die wir zusammengegangen sind.
Ja, das sind, glaube ich, nochmal gute Impulse. Auch für viele und wie ich so raushöre, einfach viel Kommunikation immer dabei. Ich kenne das selber, ne? Bei uns ist, glaube ich, die Situation ein bisschen anders. Ich bin die, die ganz viel rausgehen will, die ganz viel machen will und vielleicht auch krankheitsbedingt ein bisschen drüber ist so mit manchen, ne? Oder ob sie Medikamente sind, was auch immer. Ich war schon immer ein sehr impulsiver Mensch und das macht es nicht einfacher, wenn man dann noch die Agonisten nimmt. Ich manchmal auch denke, ich überrenne meinen Mann jetzt damit. Auch wir immer wieder gucken müssen, wo sind denn unsere Schnittstellen, wie wollen wir leben? Ich finde, dass diese Impulse von dir nochmal ganz gut, sich auch wirklich mal damit hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn unser Lebensentwurf? Wie wollen wir die nächsten Jahre und auch mal vielleicht wirklich Gedanken durchspielen, was ist, wenn es mir schlechter geht? Obwohl mein Mann damals, weiß ich noch, als ich die Diagnose bekam, auch sagte, weil ich auch sagte, Gott, weiß nicht, was in einem Jahr sein wird, sagt er, na, ich weiß doch auch nicht, was in einem Jahr sein wird. Ne, ich kann ja auch irgendeine Krankheit haben. Also das ist ja auch alles so relativ, wie das sich das entwickelt. Aber generell mal drüber nachzudenken, wie das Leben gemeinsam weiter verlaufen kann, finde ich sehr spannend.
Aber das ist super gut, dass du das gerade nochmal sagst. Ne? Dieses in die Zukunft denken und so eine Angst vor der Zukunft entwickeln. Also mir hat an der Stelle auch immer total geholfen zu sagen, meine Güte, ich kann morgen vom Baum erschlagen werden und dann sind alle Zukunftssorgen völlig überflüssig gewesen.
Genau.
Was ich gerne noch hinzufügen würde für die Paarbeziehung, fällt mir gerade als wichtigen Punkt noch ein, Ich war immer mal wieder in der Schwelle dazu zu überlegen, wie viel Krankenschwester verträgt unsere Beziehung?
Ja,
Ja.
auch spannend.
Und habe mich sehr bewusst dafür entschieden, immer nur im Notfall als Wissen einzugreifen. Ich weiß bis heute nicht, zu welchen Uhrzeiten mein Mann genau welche Tabletten nimmt. Das macht er selber und das ist eine absolut autonome Entscheidung, auch zu sagen, ich nehme die jetzt 20 Minuten früher oder 20 Minuten später. Und ich bin total froh und dankbar, dass das nicht auch noch meine Rolle ist. Dass ich nicht seine Krankenschwester und Therapeutin bin. Ich kann ihm als Partnerin Impulse geben und kann sagen, du, ich habe das Gefühl, Stabilität wird ein bisschen schlechter, wir könnten mal wieder tanzen gehen. Aber ich würde ihm das nicht in einem therapeutischen Stil und Sinne vorschlagen, sondern ich würde sagen, als Partnerin würde ich mir von dir wünschen, dass du dich darum kümmerst, dass das oder das vielleicht mehr Aufmerksamkeit von dir bekommt gerade. Und an anderen Stellen ist es super wichtig, als Angehörige auch anwaltlich aufzutreten, glaube ich, oder als Angehöriger, um zu sagen, nee, Entschuldigung, das kann der Patient, die Patientin jetzt nicht mehr alleine. Jetzt wird es notwendig, dass er oder sie Unterstützung bekommt in einem System, das manchmal einfach ein Tick zu schnell ist. Und ein Tick zu schnell über irgendwas hinweggeht und vielleicht sich nicht die Zeit nimmt, dass alle Details auch tatsächlich gesehen sind und auf dem Tisch sind.
Ja, sehr spannend. Dankeschön dafür. Ich würde gerne noch mal ein, zwei Fragen stellen zu deiner Sichtweise als Angehörige und vielleicht auch dazu, was Angehörige brauchen aus deiner Sicht. Tauschst du dich mit anderen Menschen aus, die auch Betroffene haben oder nicht? Wie sind da so deine Erfahrungen die letzten Jahre gewesen?
Ich habe relativ wenig Kontakt zu anderen Angehörigen. Ich habe eher Kontakt zu anderen Betroffenen. Das kam dadurch, dass Stefan immer mal wieder von den Patientinnen und Patienten, die er in der Klinik kennengelernt hat, hier besucht worden ist und wir im Bekanntenkreis tatsächlich auch noch mehr Leute haben, die von Parkinson betroffen sind, die nicht in der Partnerschaft leben. Ich habe Kontakte zu Angehörigen mit anderen neurologischen Erkrankungen. Da sind die Situationen vielleicht ähnlich, dass man immer als Angehöriger in diesem Gesundheitssystem so ein bisschen wie so ein Schattendasein führt. Aber von diesem Schatten wird ein gewisses Maß an Organisation und Mitbetreuung und Mitgucken erwartet. Und das sind unterschiedliche Perspektiven. Also ein Parkinson-Erkrankter in einem Familiensystem wird von der umstehenden Gesellschaft selbstverständlich angenommen, dass Familie all das, was er nicht mehr kann, miterledigt. Egal, ob man voll arbeitet oder ob man sich um die Kinder kümmert oder sonst irgendetwas hat oder ob man überhaupt keine Ahnung von der Erkrankung hat oder überhaupt keine Ahnung von Gesundheitssystem hat, es wird ganz selbstverständlich miterwartet. Und so werden viele der Angehörigen ja auch zu Experten. Denn Parkinson verläuft unglaublich individuell.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, diese Individualität macht es ein Stück weit so schwierig für mich anzunehmen, dass mir so ein Austausch mit anderen Angehörigen grundsätzlich helfen würde. Ich habe das Gefühl, dass meine Herangehensweise eher diejenige ist, ich möchte mich gerne konzentrieren auf die Dinge, die mir ressourcenspendend sind, die ich für mich gerne tun möchte und die ich mit meinem Partner für uns gerne tun möchte. Und ich habe den Eindruck, es würde einem System unglaublich helfen, wenn man Beratungsangebote für Parkinson-Betroffene und ihre Angehörigen hätte. Wenn in Therapien, Psychotherapien, in Kliniken oder sonst wo Angehörige ganz selbstverständlich mit eingeladen sind, mit reinzukommen in diese Gespräche und man in einem offenen Austausch wäre. Also wenn die Angehörigen nicht eben so ein Schattendasein führen würden. Das wäre vielleicht schön.
Ja, das ist gerade sehr schön beschrieben. Also das höre ich nicht nur von dir, das höre ich von auch vielen anderen Angehörigen sagen. Es gibt ja kaum Angebote für uns. Wir werden wenig informiert, aber es wird viel von uns erwartet. Ne? Wie soll das funktionieren? Und gleichzeitig hört man aber auch aus dem Gesundheitssystem, dass auch Behandler und Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, wir wissen auch darum, aber wir haben gar nicht die Zeit und die Ressourcen dafür, die Angehörigen auch noch sozusagen mit ins Boot zu nehmen, wenn sie nicht zufällig mit dabei sitzen, schon im Gespräch. Und manchmal ist es sicherlich auch hilfreicher, in therapeutischen Settings auch mal den Angehörigen alleine da zu haben und eben nicht mit dem Partner zusammen, weil man auch anders dann miteinander spricht.
Und umgekehrt genauso. Ich glaube, es ist auch wichtig, auch den Betroffenen alleine zu hören und zu hören, welche Überforderung eventuell vom Partner da gerade ausgeht und was nicht gut läuft.
Ich würde dich gerne noch fragen, Britta, wie du es schaffst, gut für dich selber zu sorgen.
Das schaffe ich vielleicht gar nicht immer so gut, wie ich das gerne würde, weil der Anspruch, alle Dinge möglichst gut zu erledigen, schon sehr ausgeprägt ist. Das, was mir unglaublich geholfen hat, ist, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, die 2 Jahre gedauert hat und in der ich die ganz große Chance hatte, viele meiner eigenen Lebensfragen zu reflektieren, zu bearbeiten, im gegenseitigen Lernen mit den anderen auch eigene Coachings zu erhalten zu solchen Fragen. Und das ist etwas, was ich allen anderen Angehörigen empfehlen kann, sich Zeit zu nehmen, sich um sich zu kümmern. Denn letztlich ist es ein bisschen wie im Flugzeug. Wenn wir uns vorstellen, das Flugzeug kommt in Sinkflug und stürzt ab, sollten wir in der Lage sein, uns zunächst selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, damit wir möglichst lange noch in der Lage sind, den anderen zu helfen. Und wenn wir uns als Angehörige selber an den Rand der Belastungsgrenze schaffen, können wir niemandem mehr helfen.
Ja.
Diese Selbstfürsorge, ob das bei Wochenenden mit Freunden ist, ob das beim Wandern ist mit einer Cousine, ob das beim Urlaub, den ich mit meiner Tochter machen werde, ist oder beim Stricken mit Freundinnen. Das sind für mich einfach Quellen, auch wieder zu mir zu finden. Und nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch gut im Kontakt mit mir, kann ich auch gut im Kontakt als Partnerin sein.
Ja. Sehr schön beschrieben, danke. Wir kommen jetzt zum Ende. Es war sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen, Britta. Ich habe noch 2 Fragen bei mir stehen. Jetzt von heute sozusagen ein Blick zurück auf 18 Jahre Leben mit Parkinson. Du hast schon einiges gesagt. Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen und was würdest du heute wieder genauso machen?
Anders machen würde ich. Ich würde früher offener damit umgehen. Ich würde sehr bewusst gucken, was brauchen wir in unserem Leben, damit wir gut aufgestellt sind, um mit dieser Krankheit, die nicht einfach wieder weggeht, zurechtzukommen, damit wir als Familie damit gut und klar sind. Ich würde wieder genauso machen, hoffnungsvoll jeden neuen Tag zu begrüßen und zu denken, wer weiß, was er mir bringt. Es wird sicher viel Schönes dabei sein. Ich würde jede einzelne Sekunde genießen, so wie wir es getan haben, die wir auf Reisen waren. Aber vielleicht würde ich tatsächlich noch ein bisschen mehr von den mutigen Reisen unternehmen, von denen, die weit weggehen, von denen, die anstrengend sind, von denen wir heute wissen, der Stefan wird sie nicht mehr machen können. Und ich habe sie nicht gemacht, als ich so jung war, weil ich da schon Mutter war. Und da hätten wir in unserer Lebensmitte, glaube ich, ein bisschen mehr von brauchen können, vom mutig in die Welt hinauswandern und die Welt noch ein bisschen entdecken und Erfahrungen einsammeln. Ich würde weniger Ängste haben, weil meine ganz große Angst war, dass nach 5 oder 6 Jahren, so wie das gerne in der Literatur schon beschrieben ist, wir mit unseren beiden kleinen Kindern dastehen und ich einen nahezu unbeweglichen Mann habe und 2 Kinder, die ich nicht versorgen kann. Und das waren so Horrorvisionen, die ich am Anfang hatte, die überhaupt nicht eingetreten sind. Und das ist aus der heutigen Perspektive natürlich eine Riesenerleichterung, dass sie nicht eingetreten sind. Aber gleichzeitig war da auch niemand, der mir diese Sorge genommen hat. Also ich möchte gerne hinausrufen, Leute, macht langsam, es passiert gar nicht so schnell, wie ihr denkt, aber trefft kluge und mutige Entscheidungen für euch selbst.
Das ist ein schönes Statement und ich glaube und ich ahne, dass es vielen Betroffenen Mut machen wird. Ich habe in den letzten Monaten immer mal auch mit Angehörigen gesprochen, die genauso wie du damals in dem Alter waren, die sagen, wir haben kleine Kinder, 2 oder 4 Jahre alt, ne, mein Mann ist betroffen, wie gehe ich damit um? Die genau, glaube ich, diesen Ausspruch auch mal hören dürfen. Das finde ich schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Britta, meine letzte Frage im Podcast ist immer, du hast schon so viel mitgegeben, ich weiß gar nicht, ob dir noch was einfällt, aber ich glaube schon. Was magst du den Menschen, die hier zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben?
Ich möchte den Betroffenen sagen, versucht eure Angehörigen mitzudenken. Versucht ihnen mitzuteilen, wie es euch geht und versucht ihnen zu zeigen, was ihr braucht und was euch gut tun würde. Und ich möchte den Angehörigen mitgeben, dass sie sich auch trauen dürfen, diese Bedürfnisse gegenüber den Betroffenen zu äußern und zu sagen, hey du, wenn du nicht mit mir sprichst, dann weiß ich überhaupt nicht, wie es dir geht. Bleibt miteinander in Kommunikation. Versucht, auch wenn es schwer ist, ein Lächeln euch gegenseitig zu schenken und versucht, auch wenn es schwer ist, gute Worte füreinander übrig zu haben und die Augenblicke, die ihr gemeinsam habt, zu genießen.
Dankeschön, Britta. Das war ein super, super schönes Gespräch. Vielen Dank. Ich nehme immer aus jedem Gespräch so für mich ganz viel mit und das habe ich heute auch wieder. Ich konnte ganz viel mitnehmen. Ich danke dir ganz herzlich für deine sehr offene, sehr ehrliche, sehr empathische Art. Auch du hast uns sehr intensiv auch in dein Leben und in das von deinem Mann und deiner Familie mit reingenommen. Dafür ganz herzlichen Dank.
Liebe Katrin, ich danke dir für dieses ganz tolle Interview. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und mir Fragen gestellt hast. Das haben noch nicht so viele Leute in meinem Angehörigenleben getan. Das ist für mich auch eine ganz große Chance gewesen. Vielen Dank.
Dankeschön für alles, Britta. Wir werden uns weiterhin hören. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Mich hat es sehr beeindruckt, wie klar, offen und authentisch Britta aus ihrem Leben erzählt hat. Man hört heraus, wie viel Kommunikation nötig ist. Und ich glaube, dass wir das wirklich zu oft unterschätzen. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dieses Gespräch mit Britta für uns alle als eine erneute Anregung verstehen, im Gespräch zu bleiben mit unseren Partnern, wenn wir uns nicht verlieren wollen. Und zwar gerade und vor allem dann müssen wir miteinander reden, wenn es sich schwer anfühlt. Schweigen und falsch verstandene Rücksichtnahme helfen uns nicht dabei, den anderen wirklich zu sehen und zu verstehen. Sehr gut fand ich auch Brittas Hinweis, dass es so wichtig ist, Angehörige ganz selbstverständlich mit einzubeziehen in alle Gespräche bei TherapeutInnen, ÄrztInnen und allen Beteiligten im medizinischen System. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Interview als Anregung für Kommunikation auf allen Ebenen betrachtest. Und bitte teile diese Folge mit Angehörigen, aber auch natürlich mit Menschen, die Parkinson haben. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.